Kali konnte nicht auf die Erde gehen und die Menschheit beeinflussen, solange Krishna noch gegenwärtig war. Erst als Krishna den Planeten verließ, drang Kali in die Atmosphäre der Erde, wie irgendwo dort im Weltraum, hier hinein und kam auf den Planeten Erde. Doch Kali hatte nicht damit gerechnet, dass Krishna fortgehen würde auf eine Form und auf eine andere Form sich inkarnieren würde. Und es ist falsch zu sagen, inkarnieren, er würde sich inlibrieren. Libra ist ein lateinischer Ausdruck, Buch. Ne? Hat sich nicht inkarniert, sondern inlibriert. Wenn man sich das so vorstellt. Er ist nämlich erschienen in Form des wunderschönen Srimad Bhagavatam. Es wird im dritten Kanto des Srimad Bhagavatams beschrieben und ich möchte euch gerne sagen, ihr könnt gerne, es ist ein sehr wichtiger Vers, den ich euch vorlese, wir können das gerne responsive chanten. Krishnesvadamopagate,
Krishnesvadamopagate,
Karma Jnana Divisaha, Kalo Nashta Drishamesha, Urana Koduno Dita. Das Bhagavatam ist leuchtend wie die Sonne. Und es ging auf, begleitet von Religion und Wissen und so weiter, gleich nachdem Sri Krishna in sein Reich zurückgekehrt war. Menschen, die durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kali die Orientierung verloren haben, sollen von diesem Purana Licht empfangen. Ein sehr schöner Vergleich. Krishna ist in der Dynastie des Mondes geboren, das Zeichen der Yadu-Dynastie, der Mond. So als Krishna, wenn der Mond verschwindet am Morgen, da taucht auf der anderen Seite des Firmamentes die Sonne auf. So war es auch als Krishna, der in der Monddynastie erschienen war, die Erde verließ. Auf der anderen Seite erschien das Krishna in Form des Bhagavatams, die mit als Arka bezeichnet wird, als Sonne. Puranaka, das Purana, das wie die Sonne leuchtet. Dass Krishna sich inlibrieren kann, wird im dritten Kapitel bestätigt, wo es heißt, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreya Saya Lokasya Dhanyam Svas Yayanam Mahat. Ich lese euch vor in deutscher Sprache. Das Srimad Bhagavatam ist die Schriftinkarnation Gottes und es ist von Srila Vyasadev, einer Inkarnation Gottes, zusammengestellt worden. Es ist für das höchste Wohl aller Menschen bestimmt und es ist in jeder Hinsicht glorreich, glückselig und vollkommen. So wie das Srimad Bhagavatam Krishna ist, wird von den Acharyas beschrieben. Raghunath Bhatta Goswami ist ein solcher Acharya, der jeden Text des Bhagavatams abstimmt, in drei verschiedenen Melodien gechantet hat. Sanatan und Rupa Goswami waren in seiner Zuhörerschaft. Und er hat beschrieben, was er im Bhagavatam sieht, wie er Krishna dort wahrnimmt. Er sagt, der erste und der zweite Kanto sind die Lotusfüße Krishna. Zwei. Der dritte und der vierte Kanto des Bhagavatams sind jeweils die beiden Oberschenkel des Herrn. Das fünfte Kanto ist die Taille des Herrn. Ja. Der sechste Kanto ist die Brust des Herrn. Der siebte und der achte Kanto sind die beiden Arme des Herrn. Der neunte Kanto ist der Hals des Herrn. Der zehnte Kanto ist das lächelnde Gesicht des Herrn. Der elfte Kanto, das ist ein bisschen intellektuell, da ist die Udava-Gita drin, ist die Stirn des Herrn. Und der zwölfte Kanto, der ist noch übrig, ist die Krone des Herrn. Nektar, ne? Wenn wir das Bhagavatam richtig hören, werden wir erleben, wie Krishna sich auf dem Lotus des Herzens niederlässt. Es gibt einen Text aus dem dritten Kanto des Bhagavatams, wo gesagt wird, wie durch das Hören des Bhagavatams Krishna durch die Passageway, wie sagt man, die Passage des Ohres ins Herz kommt und dann auf den Lotus des Herzens bleibt. Und was macht Krishna da? Srinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyanta Stohya Badrani Vidunoti Suriksatam. Krishna entfernt die schädlichen materiellen Wünsche aus dem Herzen des Devotees, der in richtiger Weise über seine Herrlichkeiten hört und schadet. Das ist die Wirkung. Was ist der Nutzen von Religiosität und Krishna-Bewusstsein? Wenn ich Tränen im Auge erscheinen, frage ich euch, der die Material, diese Tränen nach Krishna, die Tränen nach Maya wegwaschen, müssen Tränen erscheinen in unserem Dasein, die den Staub dieser materiellen Wünsche aus den Augen waschen. Ganz wichtig. Wenn ich Tränen erscheinen, wird sein Leben. Oder anders ausgedrückt, eine starke Sehnsucht nach Krishna. Eine starke Sehnsucht nach Krishna. Dann werden wir weiterhin in der Fessel der materiellen Wünsche, in Ketten der materiellen Wünsche sein. Und wir werden, sagen wir mal, nicht dazu kommen, spirituelle Wünsche zu entwickeln. Diese Sehnsucht Krishna ist sehr wichtig. So das geschieht, wenn Krishna im Herzen durch richtiges Hören des Bhagavatams Platz nimmt. Man fühlt sich sofort, wenn Krishna so erscheint im Herzen, sehr, sehr stark im spirituellen Leben und verliert seine Macht, seine Wünsche. Das ist die Wirkung von Krishnas Erscheinen im Herzen. Und ich möchte euch eine Erfahrung mitteilen, die Bhagavatama verbot. Ich in Vrindavan machen durften. Wir waren am Govardhanberg. Jeden Morgen so um diese Uhr. Und da haben wir noch die 9 Uhr haben wir uns da, glaube ich, getroffen. Ab 9 Uhr. Direkt unter einem Baum, mehreren Bäumen, direkt am Giriraj. Also Giriraj war so weit weg wie der Balkon dort. Und das haben wir jeden Tag von Bhujan Prabhu gehört. Die Mama hat da um den Kind sich gekümmert. Und sie ist da. Und wir konnten das Bhagavatam hören. Und ich glaube, es war so eine schöne spirituelle Erfahrung. Einfach, man spürte, ich brauche gar nichts anderes. Ich bin mit Krishna zusammen. Es ist nicht so. Es ist sehr, sehr powerful, das Bhagavatam richtig zu hören. Ich denke, wir sollten vielleicht in unserer Kultur mal so den ganzen Tag auf dem Bhagavatam sein. Mal sehen, was passiert. Ja, die Erfahrung, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist und dann die materiellen Wünsche aufhören und zu stören, die kann man machen, wenn man Bhagavatam hört. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Versuch machen. Das erste Mal, wie dieser Krishna im Bhagavatam erscheint, ist im siebten Kapitel des ersten Kantos. Ich möchte euch sagen, wie es geschah. Es geschah in einer äußerst schwierigen Situation. Die Schlacht von Kurukshetra war gerade gekämpft worden. Die Pandavas hatten ein Heereslager in einem Camp aufgebreitet und sie wollten dort übernachten. Doch Krishna sagte, heute übernachten wir nicht im Camp. Lasst uns zum Fluss heruntergehen und dort übernachten. Denn Krishna wusste, was kommen würde. Was kommen würde, war, dass Ashwatthama Duryodhana besuchte, der von dem Keulenhieb des Bhimas niedergestreckt lag und in großer Qual auf dem Boden lag und schon mit den Wölfen und Schakalen kämpfen wollte, musste, die sein Fleisch haben wollten. Er war im Sterben. Und dort kommt Ashwatthama und sagte, die Schlacht ist noch nicht zu Ende, Duryodhana, wir leben noch. Dann schaut ihn an, der Sterbende. Leben ebbt schon aus seinem Körper heraus. Was wollt ihr machen gegen die Pandavas? Solange die fünf Pandavas leben, gibt es keinen Sieg für mich. Doch, du wirst leben, das wäre Schwertanung. In der Nacht, nun ging ich hin, die Sonne ging unter und dort sah er etwas. Er sah einen Baum, der voll mit Krähen war, die dort schliefen für die Nacht. Und er sah, wie lautlos eine Eule in den Baum landete und sich über alle Krähen hermachte und sie ermordete, während sie schlief. Und da tanzte er voller Freude, denn er wusste, was zu tun war. Er würde in das Lager der Pandavas eindringen und sie bei Nacht ermorden, ohne dass sie die Chance hatten, sich zu wehren. So als er in das Lager der Pandavas kam, war er am Ausgang des Lagers eine fürchterliche Person, die dort erschien. Es war Shiva selber in seiner vernichtenden Gestalt als Vernichter. Nicht Shiva nimmt ja diese tamasische Form an, wo er die Welt vernichtet. Und er gab ihm eine Waffe. Und dann wurde Ashwatthama von einer dämonischen Kraft erfüllt. Und er ging lachend in das Lager der Pandavas, er sah dort fünf Gestalten, er brachte sie alle um. Dann lief er schnell dorthin, wo Drishtadyumna lag, der aus der Flamme geboren ist. Drishtadyumna schlief erschöpft. Ashwatthama hatte einen besonderen Hass gegen ihn. Drishtadyumna hatte ja seinen Vater Dronacharya umgebracht. Er zog ihn an der goldenen Kette vom Lager herunter. Fing ihn an, mit der Kette zu würgen und trat dann mit seinen Füßen auf den Kopf von Ashwatthama von Drishtadyumna, bis dieser starb. Er hatte nicht die Möglichkeit, sich zu wehren. Und so ging er lachend durch das Lager der Pandavas und brachte alle um, die er finden könnte. Am Morgen sagte Krishna, der mit dem Pandavas am Fluss gesehen hat, wir werden zurück zum Lager gehen. Rüstet euch, ihr werdet Schreckliches sehen. Er brachte die Pandavas zurück und da wurden sie empfangen von der klagenden Draupadi. Unsere fünf Söhne, sagte sie, sind ermordet worden von Ashwatthama. Arjuna war fassungslos vor Schmerz. Ihr wisst, Arjunas eigener Sohn war ja in der Schlacht gefallen. Wie hieß er nochmal? Arjuna. Und das war fast zu viel. Sie sah seine Frau Draupadi, die Frau der fünf Pandavas, die weinte und weinte. Er sagte, o noble Frau, ich werde dir die einmal bat er Krishna, seine Kutsche zu lenken. Krishna kam auf die Kutsche herauf und lenkte sie, und in großer Geschwindigkeit eilten sie Ashwatthama nach. Irgendwann sahen sie ihn. Ashwatthama merkte, dass Arjuna hinter ihm herkam mit seiner unfehlbaren Kutsche, die von Achyuta, dem unfehlbaren Herrn, gelenkt. Trieb seine Pferde zur Eile an, doch Arjuna kam unwillkürlich näher. Und er seine Verzweiflung, weil er Ashwatthama sich den Rächer kommen sah, griff er zu einer Notlage, die kein Seerechner benutzt. Keiner wird auf einen, kein Kshatriya wird auf einen anderen Kshatriya unvorbereitet die Brahmastra werfen. Im Zweikampf müssen sich mit anderen Waffen, mit kleineren Waffen. Da braucht man nicht eine Atombombe zu zünden. Das sieht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist, aber er chantete kurz die Mantren, weil seine Pferde müde wurden. Und plötzlich war sie da. Die Brahmastra, die letztendliche Waffe, die er auf Arjuna abschleuderte. Darauf breitete sich ein gleißendes Licht in alle Richtungen aus, sagt das Bhagavatam. Und es war so grell, dass Arjuna sein Leben in Gefahr sah und sich an Shri Krishna, den Herrn, wandte. Und jetzt hören wir über Krishna. Jetzt. Dieser Vers ist ganz wichtig. Arjuna Uvacha. Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayam Kala Vamikodayamanam Apavagahi Sanskrite. Ich chante vor, ihr bitte nach. Krishna Krishna Mahabaho
Krishna Krishna Mahabaho
Bhaktanam Abhayam Kala
Bhaktanam Abhayam
Kala Tvam Eko Dayamanam Apavago si sanskrite. Gut. Arjuna sagte: Krishna, o Herr,
Krishna, o Herr,
du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes.
Du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes.
Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen.
Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen.
Daher bist nur du fähig.
Daher bist nur du fähig.
Die Herzen deiner Geweihten furchtlos zu machen.
Die Herzen deiner Geweihten furchtlos zu machen.
Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist.
Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist.
Kann den Pfad der Befreiung.
Kann den Pfad der Befreiung.
Ganz allein in dir finden.
Ganz allein in dir finden.
Ja. Wieso wird das materielle Dasein als Feuer bezeichnet? Einmal fragte ein Schüler seinen Spiritual Meister, Guru Maharaj, das heißt immer Sansara, der Waldbrand des materiellen Daseins. Aber wo sind die Flammen? Es ist kühl hier. Wo sind die Flammen? Gute Frage. Die Flammen des materiellen Daseins sind die dreifachen Leiden. Genauso wie Flammen brennen, können auch Leiden brennen. Diese drei Leiden, dreifachen Leiden brennen in unserem Herzen. Gestern hast du Rangi erzählt, wie eine Bekannte aus Venezuela, also eine Freundin vom Cousin, zu ihr kam und sagte, ich leide so. Hm? Ja. Oder auch die Frau vom Fernsehen oder WDR, ich leide so. Sie ruft alle drei Stunden an und Bhagavad Gama oder Koran, die müssen lange zu ihr predigen. Oder erstmal sprechen, bald wird gepredigt. Weil klar, die Leiden des weiteren Daseins brennen die Leute. Und richtig am Laufen, wie im Feuerlauf. Sie brennen im Herzen. Okay. Arjuna sagt hier etwas, was ihr der Frau vom WDR auch erzählen möchten müsst. Ne? Krishna ist der Herr über die verschiedenen Energien und hat seine Energien kennt keine Grenzen. Und deswegen ist nur er fähig, die Herzen furchtlos zu machen. Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist, kann den Vater befreien, nur in Krishna finden. Müssen wir auch mal, wenn wir uns so unzufrieden finden, müssen wir zu der kühlenden Krishna-Wolke, ja, Krishna ist die Färbung einer Wolke, damit er die Leiden des materiellen Daseins auslöschen kann. Wir vergessen das ja auch. Wenn wir leiden, dann gehen wir vielleicht ein Fernsehprogramm einzuschalten oder ordentlich viel zu essen, bis wir herzkrank werden. Milch oder und so weiter. Wenn wir leiden, sollten wir uns an Krishna wenden. Krishna vor. Das müssen wir erinnern, als wir leben. So, Arjuna betet so zu Krishna. Und bei ihm kommt wirklich, da kommt das Feuer, richtig, das kann man sehen, in Form einer Brahmastra. Ist so hell, so gleißend. Und kommt näher und näher und er weiß nicht, was er tun soll. In dieser Situation. Wie soll er dem entgegen? Er ist völlig überrascht, völlig übertölpert. Geht vielleicht, es gibt manche Situationen im Leben, da weiß man nicht, wie man reagieren soll. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass dieser gemeine, gefährliche Ashwatthama jetzt eine Brahmastra auf ihn schleudert. Das war ihm noch nie vorgekommen. Und so erscheint Krishna in den Seiten des Bhagavata. Sein Devotee ist in Gefahr, von den Flammen des materiellen Daseins aufgebracht zu werden. Krishna erscheint als der Wagenlenker seines Devotees. Als der Wagenlenker, der Diener seines Devotees. In existenzbedrohender Gefahr. Damodaji ist Theaterpädagogik. Und da ist es sehr, sehr wichtig, das machst du aber schon sehr gut. Wie tut sich der Schauspieler, wenn er das erste Mal erscheint, darstellen? Dieser erste Eindruck ist total wichtig. Ist es nicht so? Ja. Wenn du da irgendwie so ausgespaced auf die Bühne kommst, dann will keiner dir mehr zuschauen. Ist es nicht so? Du musst richtig kommen, so wie Damodar das manchmal macht, dann stellt er sich manchmal so hin und du merkst innerlich, hat er baut eine unglaubliche Emotionsenergiefeld auf, glaube ich, oder? Das ist richtig so, die feinstoffliche Energie so weggeht und der Zuschauer einfach in den Bann gezogen wird. Fasziniert, ich muss jetzt den anschauen, den da auf der Bühne. Das ist ganz wichtig. Wenn die dann weiter, wenn er da kommt oder reden die, ach ja, wann gibt es hier was Interessantes zu sehen? Oder wann ist das, was gibt es im Fernsehen? Und so. So geht das nicht. Man muss kommen und man muss sich überlegen, wie komme ich? Das erste Mal. Krishna hat sich sehr wohl überlegt, wie er auf die Bühne des Bhagavatams kommt. Als Freund seines Devotees, Bhakta Vatsala, der ihn aus großer Gefahr, der Gefahr des materiellen Daseins, rettet. Das hat er bewusst so geplant, sein Auftritt. Er könnte ja auch zum Beispiel als universale Form erscheinen. Wäre ja auch nicht schlecht. Oder mit seinem Vrindavan-Lila könnte Krishna erscheinen. Der Seite des Bhagavatams. Wäre auch super. Nicht? Und was gibt es noch? Für 1000 Möglichkeiten, wie Krishna erscheinen könnte. Zum Beispiel, dass er auf einem Thron sitzt und seine Devotees sind da und zu ihm eine Arati darbringen. Wäre auch kein schlechter Auftritt. Aber nein, von Staub bedeckt, Pferde haltend, mit wehenden Haar. Während die Brahmastra aufgeht, die Sonne des Leid des materiellen Daseins repräsentiert, da erscheint Krishna und rettet sein Devotee Arjuna. Das ist ganz wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil die Form, über die der Devotee in der materiellen Welt von Krishna meditiert, die Form, ist Bhakta Vatsala, Krishna, der Freund seiner Devotee. Das ist, wie der Devotee zuerst seinen Bezug zu Krishna macht. Krishna ist mein Freund. In der Bhagavad Gita wird gesagt, wie der Devotee, der zu Shanti kommen will, Shanti ist inneren Frieden, kommen will, wie er über Krishna meditiert. Das sind drei Meditationen. Krishna ist der Besitzer aller Dinge, weil er alles geschaffen hat. Krishna ist der Genießer, alles ist zu seiner Freude bestimmt, was hier ist. Die dritte Meditation, Krishna ist der höchste Freund, Bhakta Vatsala. So meditiert ein Devotee in dieser Welt, der richtig in den Krishna Bhakti Einführung haben möchte. Krishna ist der Besitzer, alles ist Krishna hier, Krishna ist überall da, durch seine verschiedenen Energien. Krishna ist der Genießer, alles, wir müssen ihn zufriedenstellen. Und Krishna ist ein gütiger Krishna, er ist der höchste Freund. Dann, wenn wir so introduced werden, vorgestellt werden zum Krishna-Verständnis, bekommen wir Shanti, das heißt Ruhe von den Leiden des Materialseins. Diese Meditation, ich mache das regelmäßig, jeden Tag gehe ich durch diese drei Punkte und dann gehe ich natürlich, lese ich gerne das Krishna-Buch, ich lese über die verschiedenen Lilas Krishna und Gebete zu Krishna und so weiter. Es ist wichtig, dass man diesen Krishna-Gedanken richtig sich nähert. Und so als Bhakta Vatsala, als Freund seiner Devotee, erscheint dann Krishna und gibt ihm den rettenden Ratschlag. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagt zu Arjuna, bitte, dies ist die Tat von Dronas Sohn Ashvatthama. Er hat dir die Mantras der Kernenergie, Brahmastra, entgegengeschleudert. Jedoch weiß er nicht, den grellen Glanz zurückzuziehen. Er hat dies aus Hilflosigkeit getan. O Arjuna, nur ein zweites Brahmastra kann dieser Waffe entgegenwirken. Da du in der militärischen Wissenschaft erfahren bist, bezwinge den grellen Glanz dieser Waffe mit deiner eigenen Waffe. Werf also eine zweite Brahmastra. Dann wird sich die erste Brahmastra mit ihr verstricken. Und du, die Brahmastra von Ashvatthama kann nicht zurückgezogen werden, weil der hat keine Ahnung, wie man das macht. Der weiß nur, wie man die zündet, aber nicht, wie man die fängst du einfach ab aus der Luft und ziehst sie dann zurück. Das ist ein Glanzstück. So wird auf Rajmohan ein gefährlicher Ball geschleudert werden. Also da müsstest du mit der Tennissache dein Ball loswerden, dann müsstest du den anderen Ball treffen und sich verstricken mit dem und dann müsstest du den irgendwie unschädlich machen. Das ist das. Das ist nicht so einfach. Das braucht ziemlich viel Fein. Das ist unglaublich heavy. Rajmohan hat mir gesagt, wenn die Tennis trainieren, dann stellen die im anderen Feld mal eine Flasche auf und dann muss man versuchen, die Flasche umzuhauen mit dem Ball. Und das ist nicht so einfach. Da muss man total viel Halaba essen, um das zu kriegen. Und konzentrieren. Nicht so viel Halaba. Ja. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr schwierig. So. Aber Krishna wusste, Arjuna wird er schaffen durch seine Energie, durch seine Hilfe. Und tatsächlich, Arjuna warf seine Brahmastra. Die fing die Brahmastra von Ashvatthama ab, die nicht mehr zurückgezogen werden konnte. Und dann holte er durch ein anderes Mantra zwei Mantras zurück. Die Gefahr war weg. Darauf muss man mal kommen. Besonders in Gefahr. Das war Krishna. Krishna hat das auch möglich gemacht, dass dieser absolute dieses sagen wir mal, Paradestück an Militärkunst gelangt. So, dann ist Ashwatthama, dann ist Arjuna von seiner Kutsche runter und hat Ashwatthama einfach hat ihn angesprochen und ihn überwältigt und gefesselt wie ein Tier. Das kommst du mit Börschchen. Und hat ihn dann wie ein gefesseltes Tier vor Draupadi gebracht. Da wollte ich jetzt Draupadi eine Freude machen, indem er ihn vor den Augen der Prinzessin tötet. Vor den Augen der Königin tötet. Denn ihr wisst, in der Psychologie ist es so, wenn man sich sehr, sehr, sehr getroffen fühlt über eine schändliche Tat, dann ist gefühlt, hat das Herz ein bisschen Freude oder Erleichterung, wenn Rache genommen wird. Deswegen, ja, die Hollywood-Filme werden so aufgebaut. Der gemeinste, da ist ein Schauspieler, der wirklich das total Gemeines macht. Nicht der. Und dann lebt man die ganze Zeit nur in dem Verständnis, wann kommt jetzt der Held? Komm zu diesem gemeinen Typen hin und gib ihm eine Ohrfeige, patsch. Und dann, nur dann ist man zufrieden und kann aus dem Film rausgehen. Sonst bleibt man unzufrieden. So wird das aufgebaut. Weil nach einer gemeinen Tat Vergeltung dem Herzen ein bisschen Zufriedenheit machen, geben kann. Das ist ein psychologisches Ereignis. So machen wir das auch immer mit dem Film. Der Gemeine, zum Schluss ist er dran, das weiß man schon. Sonst würde jeder unbefriedigt aus dem Film rausgehen. Dann kriegt er irgendwie eine Backpfeife und manchmal noch schlimmer. Manchmal wird er angeschossen oder erschossen sogar. Oder stürzt von einem Felsen. Je deftiger das ist, je endgültiger das ist, am besten fällt ein Gebirge auf ihn drauf. Dann ist er ganz fertig. Dann ist man ganz zufrieden. So, das ist halt psychologisch. Ne? So, Ashwatthama soll es jetzt kriegen. Und jeder denkt im Bhagavatam, er kriegt es jetzt. Aber nein, Draupadi sagt, es ist genug Blut verdorben. Es muss endlich die Spirale der Gewalt gestoppt werden. Sonst geht es nicht. Und sie sagt, er ist immerhin der Sohn eines Brahmanas, Yudhishthira und Arjuna. Ja, das ist sehr edel, das ist sehr gut, Nakula und Sahadev sagt, das ist wirklich gut, sehr nobel. Nur einer sagt, nein, das ist Bhishma. Und er fängt an, alle wegzustoßen und will jetzt auf Ashwatthama sich stürzen. Er hat die unsere fünf Kinder umgebracht. Wie könnt ihr ihm jetzt verzeihen? Was ist los mit euch? Bhima sagt, wenn die Pandava was essen, tun sie dem, was sie haben, helfen. Die eine Hälfte bekommen die vier Pandava und die andere Hälfte bekommt Bhima. Der Held. Jetzt fängt eine Rangelei an. Bhima gegen die Brüder. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind hochgereizt, die Pandavas. Die haben gerade ihre fünf kleinen Söhne verloren. Ein Blutbad von 18 Tagen ist am Ende. Die sind wirklich sehr, sehr angespannt in dieser Situation. In diesem Augenblick taucht Krishna noch einmal auf und ist total liebenswert, wie er auftaucht. 52, 4. Nishamya Bhima Gaditam Draupadyascha Chaturbhuja. Krishna nimmt eine vierarmige Form an. Bhima und Draupadi, erklärt Prabhupada, vertraten hinsichtlich der Frage, ob Ashwatthama getötet werden sollte oder nicht, gegensätzliche Auffassung. Bhima wollte, dass er augenblicklich getötet werde, wohingegen Draupadi ihn retten wollte. Wir können uns vorstellen, wie Bhima darauf drängte, ihn zu töten, während Draupadi ihn daran hinderte. Wir können uns das vorstellen, sagt Prabhupada. Der gewaltige Bhima, der also wirklich dabei war, ihm vielleicht mit der eigenen Hand das Herz rauszureißen oder so, der war sehr heavy. Und Draupadi auf der anderen Seite, nein, um beide vor weiteren Schritten zurückzuhalten, nahm der Herr zwei weitere Arme an. Ursprünglich hat Sri Krishna, der urerste Herr, nur zwei Arme. Aber in seiner Gestalt als Narayan offenbart er vier. Als Narayan residiert er mit seinen Geweihten auf den Vaikuntha-Planeten, während er in seiner ursprünglichen Gestalt als Sri Krishna auf dem Krishna-Loka-Planeten weilt, weit über den Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel. Krishna steht da also und hält Bhima vor, der sich in seinen Augen, der sich in seinen Armen vor Schmerz und einfach windet und einfach loslegen will. Mit anderen beschwichtigt er es und das ist sehr gut. Keine Sorge, nur Ruhe. Krishna steht da so, dass die Armen vor Nektar, Satur Bhuja. Nun sagt er zu Arjuna, es gibt ein Problem. Bhima will Ashwatthama töten. Ja! Sagt Bhima, der nicht mehr zu halten ist, der sich wie eine Schlange windet in Krishnas Arm. Und ich finde, Ashwatthama müsste auch getötet werden. Aber Draupadi, nee, Krishna sagt, er hält sich darauf. Aber Draupadi will es nicht. Und sie, auf der einen Seite soll man keinen Brahmen, Sohn eines Brahmanas töten, kein Brahmanas. Brahma Bandhu Ashwatthama hat sich schon disqualifiziert und wird nicht als vollwürdiger Brahmana angesehen, sondern als Brahma Bandhu. Aber auf der anderen Seite sagen die Veda, jemand, der mit tödlichen Waffen angreift, muss getötet werden. Also du musst ihn jetzt töten, ohne ihn zu töten. Das ist die einzige Lösung. Du musst beides tun. Beide Seiten müssen zufriedengestellt werden. Ja, töten, ohne ihn zu töten. Wie soll man das denn machen? Plötzlich, durch die Eingebung von Krishna im Herzen, versteht Arjuna, was er zu tun hat. Er nimmt sein Schwert und haut zu. Aber so viel über Arjunas Kopfhaut dazu. Er rasiert die ganzen Haare ab. Eigentlich Arjuna, Ashwatthamas Haut. Und rasiert ihm das kostbare Juwel ab, was er hat. Sein magisches Juwel, würde man sagen, das Ashwatthama schmückte und auch Kraft verlieh. Ashwatthama hatte schon durch seine schreckliche Tat fünf kleine Kinder zu töten, wehrlose Kinder, allen Glanz verloren. Nicht, wenn jemand etwas Gemeines tut, dann merkt er ja, das verliert Kraft. Durch Gemeinheit verliert man immer Kraft. Man kriegt vielleicht ein bisschen dämonische Kraft, aber man verliert die eigentliche Teja, die eigentliche Kraft. Das merkt ihr vielleicht, wenn ein Devoti etwas Sinnvolles tut oder ein, dann kann man es sofort sehen, dann hat er, das sieht man ihm sofort an, da ist plötzlich der Glanz vergangen, der Glanz ist weg. Während ein Devoti, der sich spirituell sehr gut beschäftigt, der gewinnt an Glanz, an spiritueller Kraft, Brahma Teja, eine Ausstrahlung. Ja. So. Ja. Ashwatthama ist jetzt gedemütigt und Bhima ist zufrieden, so gut wie getötet durch seine grässliche Tat. Und jetzt, indem er völlig gedemütigt ist, indem er geschäft wurde von dem Schwert Arjuna, dann nimmt Bhima nimmt ihm die Fesseln an, gibt ihm Tritt und jagt ihn in die Wildnis. Starke Demütigung. für Kshatriya ist das also echt heavy. Das ist echt heavy. Das vergisst man nicht. Das bleibt. Für uns, wir haben schon so viele auf die Bitte gekriegt. Wir würden also am nächsten Tag was machen können. Aber ich glaube, wir können uns das vorstellen. Der ist erledigt. Ja. Nun, das Interessante ist, dass Ashvatthama keine Ruhe gibt. Nachdem es geht weiter, nachdem Krishna mit dem Pandava, Krishna geht mit dem Pandava dann zum Ganges runter, sie machen dort die Abulationen, die Zeremonien für die gefallenen Verwandten. Und gehen dann nach Hastinapur. In diesem Augenblick, als sie in Hastinapur ankommen, will sich Krishna verabschieden und wieder nach Dwaraka zurückfahren. Aber da tritt plötzlich Uttara gegenüber. Uttara ist die Frau von Abhimanyu, der der Sohn von Arjuna ist. Gut. Also ist Uttara zu Arjuna die was? Schwiegertochter, Dankeschön. Die Schwiegertochter. Und Uttara bietet das ordentlich an, kriegt ein Kind unter dem Herzen. Parikshit, den Sohn Abhimanyus und den letzten noch lebenden Nachfahren der Pandava. Uttara ist völlig voll Angst. Und sie betet zu Krishna. Aber was ist geschehen? Also müsst ihr erstmal sagen, was geschehen ist. Nachdem Ashvatthama also eigentlich getötet worden war, ohne getötet zu werden, nachdem er also so gedemütigt und aus dem Camp fortgejagt wurde, hat er wieder eine Brahmastra geworfen. Diesmal auf Parikshit, den letzten Nachbarn der Pandavas, der in dem Mutterleib Uttaras war. Und Uttara spürte, wie diese tödliche Waffe ihr entgegenkam, als sie beschreibt es als glühende Eisenpfeile. Uttara betet jetzt zu Krishna, ganz rührende Gebete, und ihr werdet sie wiedererkennen, wenn ihr sie hört. Nur macht Krishna ein Wunder, was so ekstatisch ist, dass sie es unbedingt hören will. Uttara betet, Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate. Bitte wiederholen. Pahi Pahi Mahayogin
Pahi Pahi Mahayogin
Deva Deva Jagatpate
Deva Deva Jagatpate
Nanyam Tvat Abayam Pashye
Abayam Pashye
Yatra Mrityupadasparam
Yatra Mrityupadasparam.
Uttara betete, O Herr aller Herren,
Herr des Universums,
du bist der größte Mystiker.
Bitte beschütze
mich. Denn niemand sonst kann mich in dieser Welt der Dualität vor der Hand des Todes erretten. Und Krishna hört diese Worte, ist schon auf der Kutsche. Und plötzlich macht er etwas. Er weiß, dass Ashvatthama die Brahmastra geschleudert hat. Die Brahmastra ist schon im Mutterleib. Das geht gar nicht. Das sind ja diese Massen, die kann keiner. Die können ganz kleine Ziele treffen. Ganz lokalisiert. Und Krishna, die Pandavas sehen die Brahmastra kommen und versuchen sich bereit zu machen, aber es ist schon viel zu spät. Die Brahmastra fliegt zu. Aber sie trifft ihr Ziel nicht. Denn kurz bevor sie den Embryo trifft, der Embryo spürt schon die Hitze. Parikshit spürt schon die Hitze des Brahmastras. Aber kurz bevor sie zutrifft, ist Krishna plötzlich im Mutterleib. Merkt er und schleudert seine Keule ganz schnell, um somit ein Schutzschild aufzubauen aus Energie, wo die Brahmastra nicht durchkommen. Die Brahmastra, die durch keine Waffe geheilt wird, das war eine ganz tiefe, wird von Krishnas Kraft, seiner inneren Energie, geschnappt und neutralisiert. Das ist Krishna. Und Kunti sieht das draußen. Also sie ist mit Uttara zusammen. Sie ist die Krishna, der draußen ist, plötzlich im Mutterleib gegen die Brahmastra angeht. Und ihre Haare sträuben sich vor Ekstase. Setz dich ein bisschen, das ist sehr spannend. Ihre Haare sträuben sich vor Ekstase. Und sie sagt zu Krishna später in ihrem Gebet, du bist innerhalb, das habe ich gerade gesehen, und auch außerhalb aller Dinge. Nur wenn man von der Illusion bedeckt ist, Maya Yavanikachtanam, nicht? Dem Schleier der illusionierenden Energie, wenn man so von dem Maya-Schleier bedeckt ist, dann kann man Krishna nicht sehen. So sagt sie das. Wie finden Sie Krishna? Super, ne? Wie er das gemacht hat. Das ist Krishnas besondere Kraft, unsere besondere Energie. Krishna erscheint dann später im Bhagavatam nochmal. Er verabschiedet, er will sich dann verabschieden, aber in letzter Sekunde kommt nochmal Yudhishthira und sagt, Krishna, bitte geh jetzt nicht. Denn Yudhishthira ist in einem Dilemma. Was ist Yudhishthiras Dilemma? Bhagavatam.
Er war traurig, dass so viele Leute gefallen waren.
Ja.
Der hatte die ganze sündhafte Reaktion wegen sich selbst gesehen. Der hat gedacht, dafür, dass ich König werde, mussten so viele Menschen sterben.
Ja, ja. Er war sehr, sehr traurig und er war so verzweifelt, dass er nicht sich auf den Thron setzen wollte. Das ist ein Blutfleck. Er wollte überhaupt nicht auf den Thron rauf. Und da hat Krishna denn das arrangiert, dass Yudhishthira wieder Moral bekam, indem er mit Yudhishthira zu Großvater Bhishma, der auf dem Sterbebett lag, gegangen ist. Da treffen sich zwei Freunde. Ne? Nanda Gopal, gleich, halt noch ein bisschen durch, bleib noch bei Gaurangi ein bisschen und dann. Nee, weil du machst ja Krach immer. Das ist schon eine Marke, ne? So, Krishna hat den Großvater Bhishma mit Yudhishthira besucht auf seinem Sterbebett. Denn er wusste, dass Großvater Bhishma Yudhishthira motivieren könnte. Und das tat Bhishma dann auch. Bhishma war so froh, die fünf Pandavas lebendig zu sehen und siegreich zu sehen. Und er predigte dann zu Yudhishthira über das Dharma eines Königs. Und Yudhishthira akzeptierte diese Aufgabe von dem sterbenden Großvater Bhishma. Und seine Illusionen waren verstreut und er wurde ein sehr gerechter Herrscher, wie wir alle wissen. Und Krishna verschwindet dann aus den Seiten des Bhagavatams erstmal, indem er sich von seinen Devotees in Hastinapur verabschiedet. Sehr heavy, wie beschrieben wird. Der Bhima, von dem wir eben gehört haben, als Krishna den Hastinapur verlässt, um nach Dwaraka zu fahren, fällt ohnmächtig zu Boden nieder. vor Trennungsschmerz. Für die Pfade war es das Schlimmste, von Krishna getrennt zu sein. Und Krishna geht dann nach Dwarka zu zurück und wird dort von den Bewohnern Dwarkas empfangen, die wie Sterbende von ihren Lagern aufstehen. Einige von ihnen aßen gerade, wie war es zu dem, als sie hörten, dass Krishna kam und sie eilen dann Krishna entgegen und treffen ihn. Und der letzte Teil dieses letzten Kapitels, wo Krishna in dem Bhagavatam erscheint, beschreibt, wie Krishna den liebevollen Austausch mit seinen Devotees in der Dwarka pflegt. Sehr, sehr nice. Und dann verschwindet Krishna. Das war sein Auftritt. So hat Krishna seinen ersten Auftritt gemacht, als Freund seiner Devotees, der ihm hilft in schwierigen Situationen. So will Krishna bekannt werden. Und unter den Menschen dieser Welt, ich bin der Freund meiner Devotees. Das ist wie Krishna seinen Auftritt gewählt hat. Ich glaube, wenn wir es so verstehen mit dem Theater pädagogischen Perspektive, ne? Wenn wir es in dieser Perspektive sehen, der Theater pädagogischen Perspektive, dann müssen wir sagen, super, gut, einfach gut. Ne? Denn natürlich, jeder ist in der materiellen Welt von den Leiden des dreifachen, den dreifachen Leiden des materiellen Daseins betroffen. Und einfach so ermutigend zu hören, dass Krishna eben unser Freund ist, der uns von den Leiden des dreifachen Daseins befreien will, wenn wir seine Devotees sind. So ermutigend ist es nicht so? Ein Encouraging. Gut. Gut, da Shri Krishna Bhagavan ki jai, Shri Bhakta Vatsala Shri Krishna ki jai, Go Premanandi Adirbo. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, das ist ein Motiv.
Ja, wir wissen, dass Vatsala ist große Gottgeweihte von Krishna.
Ja. Überhaupt ermächtigt. Also, es wird geschrieben, als Ashvatthama ins Lager der Pandavas kam, sah er diese monsterähnliche Persönlichkeit und wusste natürlich, da komme ich nicht dran vorbei. Er dachte zuerst, das ist ein Wächter, den die Pandavas, ein mystischer Wächter, den die Pandavas da abgestellt haben, damit keiner ins Lager kommt. Und dann kriegt er eine Waffe und wird weiter durchgeschickt von Shiva. Es ist so, dass manchmal die großen Devotees von Krishna etwas tun, um Krishnas Lila zu unterstützen und zu beschleunigen. Wir hören zum Beispiel im 10. Kanto von Narada Muni. Narada Muni erscheint im Hofe von Kamsa, als Kamsa die Kinder von Vasudev und Devaki entschuldigt hatte. Sie lebten zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, Kamsa, du bist ein ziemlicher Narr. Ich muss dir eines sagen, was du noch nicht weißt. Es ist eine riesige Verschwörung im Gange gegen dich, die ich war in einer Diskussion gegenwärtig, wo die Halbgötter sich bereit gemacht haben, auf der Erde zu erscheinen, um die Asuras, die dich, zu beseitigen. Die kommen alle, die sind überall, sind die Devatas. Du musst jetzt unbedingt alle Neugeborenen umbringen. Und auf diese Art und Weise kannst du Ruhe bekommen. Du musst unbedingt die Neugeborenen umbringen. Und das wird tatsächlich gemacht. Kansa ist völlig paranoid ja, und tötet alle Söhne von Devaki und Vasudeva und fängt dann an, seine Zauberer durchs Land zu schicken, wie Putana und so. Das sind ja alles Magier, die diese Form annehmen, Dämonen einfach. Und die töten alle Kinder. Das war Narada Muni, der das hat. Das kannst du auch sagen, kann man sagen, wieso? Und die Antwort wird gegeben. Narada Muni wollte in diesem Fall das Erscheinen Krishnas beschleunigen. Dass Krishna schneller kommt. Und gleichzeitig zu dieser Frage, die sehr wichtig ist von Rasamurti, muss man sehen, ja, aber dafür jetzt Leute umzubringen, das ist sehr komisch und sehr drastisch und sehr gewaltsam. Also hätte man das nicht anders machen können. Und so. Die Sache ist so, wenn man das dann studiert, in Krishnas Lila oder Krishnas Auftreten werden immer viele Zwecke gleichzeitig erfüllt. Die Söhne von Devaki und Vasudeva waren in ihrem vorangegangenen Leben die Söhne von einem Dämon, den es vorherbestimmt war, durch die Hand ihres das Sterne ist, ganz genau habe ich es jetzt im Augenblick nicht da, aber da war eine komplizierte, verstrickte Geschichte und es hatte also einen großen, tieferen Sinn. Weißt du noch, wie das war? Also jetzt im Augenblick auch nicht. Also, ja, da war irgendwas Verstricktes war da, aber das war okay, dass die, denn dann konnten sie von Krishna befreit werden. Das, nehmen wir Rasamurti, wenn du diese Welt anschaust, ist es ganz wichtig, dass man nicht nur eine Situation sieht, sondern dass man alles, was man sieht, in einem höheren Plan und einer höheren Zusammenhang sieht. Zum Beispiel das Leid, was ein Devoti auch erfährt. Wir leiden ja auch manchmal. Wir sind verzweifelt, wir sind vermehrt. Nichts läuft, wir sind getrennt von den Devotees und so weiter und so fort. Krach hier und Ärger da und Steuernachzahlung da, nicht? Und so weiter. Das ist auch, wenn man es punktuell sieht, also isoliert von allem, heavy. Aber wenn man es in der ganzen Entwicklungsgeschichte sieht, ist es notwendig, dass wir geläutert werden und gereinigt werden. So ist auch unser irdisches Drama notwendig. Ein Devoti sollte aufhören, in diesem irdischen Drama zu sehr betroffen zu sein, wenn er mal leidet. Es muss wahrscheinlich sein. Ein Devoti versteht die Dualitäten von Glück und Leid, die kommen im Leben. Sind alle nötig, damit er erleuchtet wird. Und in dem Augenblick, wo ein Devoti weiß, dass dieses Leid, was ich erfahre, von Krishna geschickt worden ist, leidet er schon nicht. Wir geben jetzt Kurse in spiritueller Astrologie und da weiß man, dass zum Beispiel durch den Planeten Rahu immer entsetzliches Leid herbeigebracht wird. Wisst ihr, was man in der spirituellen Astrologie macht? Da versteht man, der Planet Rahu wird zugeordnet von Varaha. Varaha ist verantwortlich. Genauso wenn du als der Planet im Sumpf war, da hat Varaha geholfen. So, wenn du im Sumpf bist, also vor dich her sumpfst, ne, dann musst du Varaha verehren. In der spirituellen Astrologie, wie lernt man das? Man sagt dann, Om Vam Varaha Devaya Namaha, Om Vam Varaha Devaya Namaha, Om Vam Varaha Devaya Namaha, 108 Mal jeden Tag. Und dann, wenn man Zuflucht sucht bei Krishna, in dieser Form, der eben für diese Sachen zuständig ist. Wir wollen Krishna nicht in seinem Lila stören, das ist nicht unsere Sache, aber wir wenden uns an die Form, die zuständig ist in dieser Welt, diese Inkarnation des Herrn, und dann kann man gelöst werden. Spirituelle Astrologie bedeutet, das Leid zu akzeptieren und dann Zuflucht beim Herrn zu suchen. So ist auch, das machen die Vodis auch, die akzeptieren das Leid. Und suchen dann in dieser Situation Zuflucht bei Krishna. Denn es ist nötig, damit wir geformt werden. wie Bhaktivinoda Thakur sagt, wie ein Stück Gold, es wird auf den Amboss gehauen. Und Krishna. Damit es eine Form annimmt, die richtige Form annimmt, ein Schmuckstück wird zum Beispiel. So müssen wir auch manchmal leider durch Leid in Form gehauen werden, dass wir ein richtiges Schmuckstück für Krishna im hingebungsvollen Dienst werden. So schlecht ist also Leid gar nicht für einen Devoten. Aber das erkennt er nur, wenn er Zuflucht bei Krishna sucht. Wenn du Leid hast und du hast nicht so stark, dann ist es heavy. Ist es nicht so? Das ist absolut heavy. Aber wenn du Leid hast und du suchst Zuflucht bei Krishna, dann ist es gar nicht mehr so heavy. Mach es mal, wenn du das nächste Mal leidest. Gibt zu wenig Prasada, muss man. Einfach Zuflucht suchen bei Krishna. Du wirst sehen, dann geht es dir wesentlich besser, als wenn du einfach nur so bedeutungslos, so ohne Sinn, so ohne Sinn, ohne Sinn. Leid. Ja. Also Krishna. Gut. Sind noch irgendwelche Fragen? Nanda Gopal, hast du nicht eine Frage? Du hast doch immer so viele Fragen. Ungefähr 100 hast du am Tag. Hast du eine Frage? Ja? Sag. Nein. Nanda Gopal, hast du eine Frage? Was ist deine Frage? Jetzt im Augenblick nicht? Gut, dann setze ich doch noch zur Mami hin und hör noch ein bisschen zu. Ja. So. Ja, so persönlich. Gut, was ist noch? Wie cool aus?
So, what makes it good that what is first is very often in the book from Shadrach's mind and then the end of the Krishna? When it was it.
Who takes shelter first somewhere else, yeah, and only at the end go to Krishna.
Or even not at all.
Or gar nicht. Yeah. Or just suffer and forget Krishna.
Even Krishna
yeah. What the reason is?
Lack of faith.
Es gibt zwei Arten von Vertrauen. Das hat eng mit Vertrauen zusammen, mit Shraddha. Die erste Shraddha nennt man tote Shraddha. Und die zweite Shraddha, das ist lebendige Shraddha. Dead Shraddha oder tote Shraddha ist, wenn ich nur ein Glaubenssystem, ein Denksystem so akzeptiert habe, aber es nicht wirklich auf mich beziehe. Und Living Shraddha ist Shraddha, was von Enthusiasmus beseelt ist. Enthusiasmus ist die Seele von Shraddha. Und das Sanskrit-Wort für Enthusiasmus ist Utsahan. Saha heißt zusammen mit dem Herrn. Und man plant sein Leben einfach zusammen mit Krishna. Das ist enthusiastisch dafür. Ich werde heute Nachmittag darüber sprechen und ein Beispiel geben für aus den Schriften für Utsahan. Ich sehe mal, viele Devotees nehmen Krishna-Bewusstsein auf einer formellen Ebene an, auch auf einer intellektuellen Ebene an. Aber sie sind einfach nicht enthusiastisch, Krishna zu dienen. Also richtigen Bezug zu Krishna in der Praxis herzustellen, durch Bhakti, durch hingebungsvollen Dienst. Und deswegen bleibt Krishna für sie ein abstrakter Faktor, der nicht in ihrem Leben integriert ist. Das ist bei vielen, vielen Devotees so, habe ich festgestellt. Ganz vielen Devotees ist das so. Der philosophierte Krishna, und dem dienen sie dann aus Pflicht. Pflicht, weil sie wissen, ja, ist Gott. gemacht werden. Aber Pflicht, so sagt Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, kommt noch nicht von der Seele. Pflicht kommt von der Intelligenz. Ich weiß, ich muss es machen, sonst bin ich dran. Was von der Seele kommt, ist Bhakti oder Liebe. Und ja. Es ist sehr wichtig für die Vodis, wie wir, die sich manchmal nicht an Krishna wenden, dass wir eben mit anderen Devotees zusammen sind, die immer sagen, Krishna, 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 die also unsere Aufmerksamkeit auf Krishna hinbringen. Das ist die einzige Chance für die bedingte Seele, dass der Impuls von außen kommt, sich Krishna hinzugeben. Von den Schriften und von den Devotees natürlich, die das aktiv dann lehren, was in den Schriften drinsteht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin jetzt, irgendwie ist das schon ganz schön lange, so 30 Jahre im Krishna-Bewusstsein. Also, ich will mal so sagen, es ist länger, als ich im weiteren Leben bin. Also, habe leider kein sehr, bin leider nicht sehr Krishna-bewusst, aber das ist schon. Das will ich nicht damit sagen. Es heißt nichts, wenn man 30 Jahre dabei ist und seine Zeit vertrödelt. Aber eins, was ich sehe, ist, dass selbst mir es manchmal schwerfällt, wenn das Leben so praktisch ist, sich an Krishna so zu. Ich denke einfach nicht dran. Ich denke, das kriegen wir schon irgendwie so hin. Und so. Also, so denke ich auch gar nicht. Ich versuche einfach mein Bestes, klar zu kommen in dieser Welt und so weiter. Und sehr oft merke ich dann, Mensch, jetzt bei solchen Sachen, wo man nicht mehr weiterkommt, ich habe schon wieder vergessen, ich muss einfach bei Krishna Zuflucht suchen. Das geht mir so. Inzwischen immer öfter. Das kommt, aber das, ich weiß, das ist irgendwie nicht so einfach, ein Devotee zu werden. Unter Tausenden von Menschen gibt es einen, sagt Krishna, der sich für Selbstbewegung interessiert. Und unter denen gibt es wenige, die einfach sich an Krishna so wenden. Ich meine, es ist klar, wir sollen ja auch nicht uns bei jeder Kleinigkeit an Krishna wenden. Also, man will ihn ja nicht belästigen. Aber es gibt so die Situation, das kennt ihr doch bestimmt auch im Leben, wo du einfach merkst, da komme ich nicht alleine durch. Also, da muss jetzt Krishna einfach kommen. Kennt ihr das nicht? Und plötzlich merkt, ich bin eine gefallene Seele, bin völlig abhängig von Krishna. Merkt man doch. Manchmal ist es ganz offensichtlich. Lass uns schnell handeln. Gut. Hare Krishna. Noch eine Frage? Also woran das liegt? An Maya, dem Vorhang Mayas. Dass man das nicht sieht, was offensichtlich ist. Irena.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich kann irgendwie nachhaft, dass Krishna im Salzwald erschienen ist aus seinem Herzen, aus Balmaßen. Und irgendwann ist es gesagt worden, dass er von der Kutsche.
Ist ja der gleiche Krishna. Also Krishna ist im Herzen jeder, um das nochmal klar zu machen, Krishna ist im Herzen von jedem. Und da ist er schon da. Und Krishna war jetzt noch auf der Kutsche gegenwärtig. Und richtig, insofern hat du gesagt, Krishna ist ja nicht reingegangen in den Mutterleib, weil er war ja schon da. Als Überseele. Ja, wenn man das so sieht. Ja, wenn man das, so kann man das, ja, klar, so. Krishna ist sowohl, Königin Kunti sagt Krishna, du bist sowohl innerhalb wie außerhalb. Also du bist im Mutterleib gegenwärtig und und außerhalb in dieser Sicht für die Pandavas auf sichtbaren Formen. Er ist also nicht extra reingegangen, das stimmt. Er war schon da. Das fand ich so toll. Mir fuhr wieder so auf. Wir haben einmal so eine Shinya-Chaturdasi. Ich glaube, du warst auch dabei. Da war da. Da haben die so ein Spiel gespielt, wie Leute eine Shinya-Dev aus der Säule bekommen. Warst du eine Shinya-Dev?
Nein, das war ein
Janna Janmari. Wer warst du, die Rania Kashyap? Ja, ja. Toll. Nun, war ein nettes Spiel. Auf der Farm, glaube ich.
Ja.
Auf der Farm, super. Da mussten wir jetzt den Janna Janmari irgendwie in die Säule kriegen. Und da haben wir alle drüber nachgedacht. Weil eine Shinya-Dev war es einfach. Der war schon da, weil er überall gegenwärtig ist. Verstehst du? Eine Shinya-Dev braucht nicht erst vor dem Lila so irgendwo in die Säule dich da rein zu, ich weiß nicht, so ein Loch in den Stein zu machen, sondern irgendwie schwimmt da rein und dann hinter sich den Stein zu. Sondern der war schon in der Säule. Da ist mir das aufgefallen. Als wir den Janna Janmari irgendwie da unterbringen mussten in irgendeiner Säulenattrappe. Bei Krishna ist das nicht nötig, der ist schon da. Ja, ist klar? Gut. Danke übrigens für dein Erfolg, das kann ich mir genau vorlesen, weil ich muss jetzt gleich dir noch was sagen. Ja. Gut. Schön. Sagen wir da mal vor.
Das war ein Gesagt. Wenn seine Lieder nicht stören, möchtest du zum Beispiel auch was noch dazu sagen?
So. Ja, Krishna. Wir beten nicht zu Krishna direkt für materielle Sorgen, die wir haben. Krishna ist da für sich. Ein großer Devotee hat einmal gesagt, wir versuchen auch nicht irgendwie so eine mentale Form anzunehmen. Und auch wenn wir noch nicht rein sind und Teil einer mentalen Form Manjari Seva zu machen, dann stören wir auch nur mit unseren komischen Konzepten und so weiter. Wir wollen Krishna nicht stören. Das ist der Verdammung. Das ist das Gaudiya Denken. Stell dir mal vor, Krishna ist damit so lange beschäftigt und dann gehst du plötzlich. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Frau. Das passt gar nicht, finde ich. Das passt nicht. Also, Vishwanath Chakravarti Thakur sagte doch, wenn jetzt das Leid ganz heavy wäre, also der Devotee keine andere Möglichkeit hat, dann ist es okay, sich an Krishna zu wenden. Auch mit den Dingen, die gerade anliegen. Ehestreit sind das so. Aber normalerweise nicht. So denkt der Devote. Also ich hätte jetzt ein besseres Beispiel geben können. Sorry. Also ich meine, ich kann keine Parklücke finden oder so. So denkt der Devote. Trotzdem, was Krishnas Seite betrifft, wenn ein Devote sich an ihn wendet, dann hört Krishna diese Gebete. Diese Frage wird von Vishwanath Chakravarti Thakur aufgegriffen. Hört denn Krishna überhaupt, wenn ein Devotee sich an ihn wendet und ihn zu ihm betet? Hört er das denn? Denn er ist ja in seinem Lila vertieft. Und er gibt das Beispiel, dass Krishna ja in seinem Lila sich gar nicht erinnert, dass er Krishna ist. Wie zum Beispiel, als Yashoda ihn zu ihm kam und sagt, du stehst immer Butter. Nein, tue ich nicht. Natürlich, da hat Krishna das. Und Yashoda hatte ihn auf frischer Tat ertappt. Sie hat es selber gesehen. Und also, wenn das so weitergeht, hat Yashoda gesagt, ich muss mich ja jetzt um die Erziehung meines Sohnes kümmern. Der muss jetzt einfach mal aufhören, Butter zu stehen. Und wollte ihm eine rübergeben. Nicht? Wie man... aus erziehungstechnischen Gründen muss man manchmal ein bisschen heavy sein zu dem Kind. Ne? Aber auch wenn man es nicht will. Also sonst wird ja nichts aus dem Kind. Ne? Wenn es immer nur seinen Kopf durchsetzt, dann wird es fürchterlich leiden in der Erwachsenenwelt. So. So. Vishwanath Chakravarti Thakur stellt die Frage, als Krishna jetzt da steht vor der Mutter, nein, Mutter, schlag mich. Spielt er da nur? Oder macht er sich wirklich Sorgen? Ist er sich bewusst, dass er Gott ist? Gott hat keine Angst vor ihm. Also es ist no problem. Also kein Problem, wenn da jemand mit ein paar mit Stecken kommt. Es ist überhaupt kein Problem. Ihn kann das gar nicht berühren. Ne? Aber der kleine Gopal sagt, nein, das ist nicht, und weint vor Angst. Spielt er jetzt nur? Also Vishwanath Chakravarti hat gesagt, nein, Krishna hat jetzt tatsächlich vergessen, dass er Gott ist. Er sieht sich nur als Sohn von Yashoda. Und er genießt das. Krishna ist also verwehrt in dieser Situation. Aber zur gleichen Zeit hat er immer die Eigenschaft des Savagyas, dass er alles weiß. Das bei uns, wir können das nicht verstehen. Wie kann man verwirrt sein und alles wissen zugleich? Wie soll das gehen? Entweder man ist verwehrt oder man ist allwissend. Das hebt sich für uns im dualistischen Denken auf wie Sonne und Dunkelheit. Es gibt nur eins zu einer Zeit. Entweder das oder das. Na, aber Krishna ist verwirrt, Mukdata und zur gleichen Zeit Savakya, allwissend. So, wenn diese Frage, versteht ihr, sie ist wichtig, wenn jetzt einer in der Materienwelt ist und Krishna zu Krishna betet und er ist gerade mit Yashoda beschäftigt, wie soll denn der das hören? Weil er denkt ja nicht, er ist Gott, er denkt, er ist nicht angesprochen. Ich zum Beispiel zu dir sage, Bhagavad Dharma, und du identifizierst dich nicht mit dieser Rolle, dann wirst du nicht reagieren können. So, wenn Krishna sich nicht mit der Rolle des Krishnas identifiziert, des Gottes, wie soll er denn seine Gebete hören von den Devotis, die Gebete von den Devotis hören? Versteht ihr diese Sache? Ja? Und Vishwanath Chakravarti, könnte es vielleicht sein, dass Paramatma die Gebete der Devotis hört und erfüllt, sagt Vishwanath Chakravarti. Und er sagte, nein, das ist nicht der Fall. Krishna persönlich hört die Gebete seiner Devotis und persönlich geht er darauf ein. Und deswegen will der Devoti, weil er das weiß, will er ihn nicht stören, Krishna. Unnötig. So, gut. Hier ist noch wie Pula Prabhu, ja?
Pflicht,
ja. Duty.
Ja. Bhakti doesn't come from that karma, yam, so there's also such a many devotees can be seen.
Mm-hmm.
If they just swear for Krishna, then bhakti has to come one day or to fulfill the duties and so on. So that is that's my intention. So where you get this bhakti from?
Also Rupa Goswami definiert Bhakti als eine Haltung, der, wo man Krishna in einer Anukuljena, das heißt in einer liebenden Haltung dient, in einer favorable, günstig gesonnenen Haltung. Und es wird gesagt, dass Kamsa zum Beispiel ja auch einen Dienst für Krishna getan hat. Er hat mit ihm gekämpft. Krishna liebt es manchmal zu kämpfen, aber seine Haltung war nicht günstig. Er war feindlich gesonnen. Deswegen war es nicht als Bhakti einzuteilen. Also die Mut, die Stimmung ist sehr wichtig. Es sind Tätigkeiten, die in einer, das ist der zweite Aspekt, in einer liebevollen Haltung ausgeführt werden. Das ist, was Bhakti ausmacht. Diese beiden Definitionen sind wichtig. So für einen Devoti, der anfängt, ist es so, dass er erstmal die Tätigkeiten ausführt, besonders die 64 regulierenden Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes. Und dass er dann durch diese Tätigkeiten, weil da immer Krishna vorkommt in diesen Tätigkeiten, die Devis zu sehen, das Charanamrita zu trinken und so weiter, dass dann seine Aufmerksamkeit auf Krishna gerichtet wird und sich dann Liebe entwickelt. Das ist die Idee. Merkt man das nicht, wenn wir chanten? Sehr oft chanten wir aus Pflicht. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Also, und irgendwann merken wir, wie chante ich denn? Dass wir überhaupt gar nicht Krishna Bhagavan chanten da. Merkt ihr das nicht auch? Merkt man das, dann überlegt man sich, also jetzt muss da mal ein bisschen Krishna reingucken. Wo finde ich, wo finde ich denn ein Buch über Krishna, wo mehr über Krishna beschrieben wird und mehr Informationen über Krishna sind aus echten Quellen? Und dass man da nicht in verschiedene Sachen, schlechte Sachen reinkommt. Und so weiter. Ja. Ja. Das ist also, wie man da umgeht. Gut. Petra? Ja. Das erkläre ich Ihnen nachher zu Hause. Das ist ein großes Unterfangen. Ja. Das lernt er noch. Also das ist wichtig, dass er das kann man noch nicht verstehen. Wieso jetzt? Da muss man. Das ist nicht böse gemeint, das ist gut gemeint. Wenn es muss, ist einer noch nicht da, wie das. Ist einfach noch zu klein für das. Ne? Ja. Ja.
Ich war dann auch ganz überrascht,
dass er so sagt. In jeder Kleinigkeit, ja. Immer Prabhupada ist in der Rolle des Acharyas, will er uns irgendwie, das ist eben Prabhupadas Größe, mit Krishna in Verbindung bringen. Und das ist zu fein und zu subtil für den anfängenden Devotee, dass er jetzt nicht Krishna also sich mit allem an Krishna wendet, keine materiellen Wünsche an Krishna wendet. Wir wissen, dass dafür hat Krishna die Devatas und so weiter und so fort. Das ist zu kompliziert für den neuen Devotee. Deswegen tut Prabhupada auf verschiedenen Ebenen unterrichten. Diese Aussage, die er da macht, ist, dass wir einfach mal denken, dass wir mal Krishna bewusst werden. Das ist seine Größe.
Ich habe auch in der Gruppe
gut, gut, ist gut. Soll man ermutigen. Ist gut, damit die so ein Verständnis von Krishna bekommen, so ein religiöses Verständnis und mit Krishna. Dass sie immer mit Krishna zusammen sind, dass sie die Krishna-Sonne immer sehen. Wenn sich das aber dann verfeinert, dann denkst du, was ist das für eine Beziehung, wo ich immer, die ist mit Krishna zu, du gehst durch verschiedene Schichten deiner Krishna-Wertschätzung. Ich will ganz ehrlich sagen, am Anfang, also wenn ich jetzt zum Beispiel, manchmal gibt es solche Probleme, gesundheitliche Probleme bei mir, dass ich meinen Service nicht mehr ausführen kann. Und ich spüre so, ich könnte mich ja jetzt an Krishna wenden, aber ich sage, nein, ich will jetzt nicht ihn fragen, dass er mir meine Halsschmerzen wegbringt. Ich versuche nochmal was mit Hexogal zu gurgeln. Und so weiter. Also das ist, finde ich, natürlich, dass man so denkt. Und wenn es denn absolut nicht mehr geht, ich muss meine Tour unterbrechen und das ist nur deine Arbeit, die du bitte unterstützt mich auch in diesem Fall. Aber ich komme mir immer blöd vor danach. Jetzt zum Beispiel habe ich Folgendes, es gibt Steuerschwierigkeiten. Jetzt bete ich zu Lord Nishinadev, weil es gibt so ein Kavacha, was extra für solche Sachen da ist. Dass wenn Hindernisse da sind, dass man da dies Nishinadev Kavacha betet. Bete ich das und nicht gehen und gleich zu Krishna. Also ich glaube, das ist klar. Und wie ihr, habt ihr nicht schon oft gehört, dass man soll nicht jetzt Krishna wegen Parkplatz. Also das ist doch logisch, nicht? Aber auf der ersten Stufe, damit man erstmal Krishna nahe kommt, na klar, aber immer Krishna und so. Und verunsichert die Gemeinde nicht. Wenn die schon dabei sind, jetzt immer an Krishna, das kriegen sie später raus. Das ist vielleicht nicht immer und so. Sie sollen jetzt sagen, es ist gut, wenn die erstmal super, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen, super. Würde das Leben ist ein progressiver Pfad.
Also, wenn es auf einem bestimmten Punkt dann einfach nicht mehr so macht.
Du lest fest in den Büchern vom Prabhupada und dann kriegst du selber das raus. Das ist eben so.